Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Unsere Welt hat sich in den letzten Jahren immer rasanter digitalisiert und für die meisten ist das Handy im Alltag absolut nicht mehr wegzudenken. In Deutschland nutzen rund 68,5 Millionen Menschen ein Handy und etwa 94% der 14- bis 19-Jährigen haben ein Smartphone. Und für Eltern stellt sich natürlich die Frage, ab wann ist ein Handy für mein Kind überhaupt sinnvoll und wie soll ich es an die Nutzung heranführen? Darüber wollen wir heute mit Medienpädagogin Steffi Parton sprechen. Herzlich willkommen, Steffi.
Hallo.
Du sagst, beim Thema Smartphone sollten wir Eltern immer einen Schritt proaktiv voraus sein. Bei deiner Elternarbeit ist dir nämlich bewusst geworden, dass Verbote in Bezug auf die Handys ja eher kontraproduktiv sind. Ab wann ist denn jetzt ein Handy für ein Kind sinnvoll?
Das kommt ganz drauf an, ab wann ein Handy eigentlich wirklich gebraucht wird, wenn man das mal so ganz abgekürzt beantworten möchte. Und das ist eine höchst individuelle Sache. Und ich glaube, das ist auch das eigentliche Problem, was das Thema Medien in Familien angeht, die Mediennutzung, dass es keine einheitlichen Regelungen gibt. Dass man nicht sagen kann, ach komm, mit 10 Jahren ist eine Konsole in Ordnung, mit 12 Jahren ist dann das Handy, mit 13 kann man dann schon das machen, sondern dass es ganz, ganz viele Faktoren gibt, die das Ganze beeinflussen. Zum Beispiel der Entwicklungsstand des Kindes. Ich finde, was ein Kind unbedingt mitbringen soll, wenn es ein eigenes Handy oder sogar ein Smartphone bekommt, ist so ein gewisses Verständnis für Geld, für die Nutzung von Geld. Also was ich real nicht beherrsche, beherrsche ich auch nicht online. Ja. Ein gewisses Maß an Geduld, Impulskontrolle, gerade wenn man zum Beispiel über die Free-to-Play-Games redet, ne, wo es dann irgendwann darum geht, warte ich jetzt, bis ich weiterspielen kann oder kaufe ich mir das jetzt frei? Und das sind ja eher so kleine Beträge, wo man ja dann doch eher so denkt, ach komm, das ist ja nicht viel, jetzt kaufe ich mir das einfach frei. Aber diese Beträge, die können sich einfach läppern und irgendwann man hat mal dann eine Rechnung und denkt, ups, wie kommen denn die jetzt überhaupt zustande? Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, dass Kinder so ein gewisses, so eine Wertschätzung für Vermögensgegenstände mitbringen. Und ich glaube, dann würde es denen auch ganz sehr helfen, wenn die Eltern ganz transparent kommunizieren, wie teuer ist denn überhaupt ein Handy. Bei einer Konsole wissen das die Kinder, ne? Das ist teuer, wenn die kaputt geht, so schnell gibt es keinen Ersatz. Bei einem Handy sind es eher so im Vergleich zu einer Konsole so Kleckerbeiträge, die man monatlich bezahlt. Ich glaube, viele Kinder wissen gar nicht, was sie da überhaupt für einen Wertgegenstand mit sich die ganze Zeit rumtragen. Und ich merke das ganz oft bei Projekten, wie oft ich den Schülern das Smartphone ins Sekretariat hinterhertragen muss, weil das einfach mal liegen gelassen wird. Oder die Smartphones, die dann schon Risse auf dem Display haben, wo man einfach merkt, dass der Umgang damit natürlich ein ganz, ganz anderer ist. Eine weitere Frage ist natürlich auch, wann wird es organisatorisch auch gebraucht? Da sehe ich ja ganz oft so diesen Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule. Der Schulweg ist dann plötzlich weiter. Die Kinder wollen spätestens, denke ich, ab der 5. Klasse dann auch gerne alleine fahren und nicht mehr von Mama und Papa gebracht werden. Dann ist ja manchmal der Schulweg auch so weit, dass die Klassenkameraden auch nicht mehr alle aus dem Bezirk kommen, sondern auch so stadtübergreifend verteilt sind. Man möchte Kontakt zu den alten Freunden aus der Grundschule halten, die dann vielleicht auf eine andere Schule gehen. Man möchte Hobbys selbstständig bestreiten. Man möchte vielleicht auch einfach mal ganz spontan sagen können, ach komm, nach der Schule gehe ich heute mal mit einem Freund nach Hause. Und dann ist es natürlich auch das Sicherheitsbedürfnis von uns Eltern, dass wir gerne wissen wollen, wo sind denn unsere Kinder, dass sie dann einfach mal kurz Bescheid geben können, ich komme heute später nach Hause. Oder wenn sie dann irgendwo in einem Stadtteil sind und dann nach 18 Uhr merken, oh Gott, jetzt fährt ja gar kein Bus mehr zurück, dass sie dann auch mal kurz sagen können, hier, ich müsste abgeholt werden. Ein weiterer Punkt, wann das Thema Smartphone aufkommt, ist ja meistens so mit dem Argument untermauert, meine Freunde haben auch schon alle eins. Und das fand ich mal ganz lustig. Nach einem Vortrag kam mal eine Mama zu mir, die dann auch gemeint hat, naja, so richtig glücklich bin ich gar nicht damit, dass mein Kind jetzt schon ein Smartphone hat. Aber die Freunde und der Gruppenzwang. Und ich will ja auch nicht, dass das ein Außenseiter ist. Und dann gesellte sich noch eine andere Mama mit dazu, die quasi die Mama von einem Freund von dem Kind der ersten Mama war. Und ja, dann genau das Gleiche gesagt. Also im Endeffekt war es eigentlich so, dass die Kinder in diesem Freundeskreis alle ein Handy hatten, weil vermeintlich der andere ja auch schon eins hatte. Aber von den Eltern war keiner so richtig glücklich mit der Situation. Mhm. Und wenn es dieser Kontakt auch zulässt zu den Eltern, dass man dann vielleicht auch einfach mal miteinander ins Gespräch kommt. Mensch, das ist jetzt bei uns Thema. Wie handhabt ihr denn das Ganze? Ich glaube, so kann man zumindest auch diesen Gruppenzwang so ein bisschen umgehen. Denn wenn man das mal ganz, ganz nüchtern betrachtet, die Kinder, die sind gerade im Grundschulalter ja eine Weile im Hort. Das heißt, sie sind von morgens bis nachmittags mit ihren Freunden sowieso zusammen. Spannend wird es ja dann erst, wenn der Hort wegfällt. Und das ist ja, sind wir wieder beim Übergang in die weiterführende Schule. Ich glaube, das ist für viele so der Schnittpunkt. Und die allerwichtigste Frage, die sich die Eltern stellen müssen, ist ja auch eher, bin ich denn dafür bereit, dass ein Smartphone bei uns einzieht? Weil das einfach ganz, ganz viel an proaktiver Arbeit auch mit sich bringt. Günter Steppich, der ehemalige Medienschutzbeauftragte, der hatte das ja mal so wunderschön formuliert. Das erste eigene Smartphone, das ist der uneingeschränkte Eintritt in die Erwachsenenwelt. Mhm. Und so wie man in der Realität die Kinder nicht einfach auf die Straße lässt, unvorbereitet. Ich schicke mein Kind nicht zum Bäcker, wenn ich nicht weiß, ob es gut über die Straße drüber gehen kann. So müssen eigentlich auch die Kinder auf die Online-Welt vorbereitet werden. Und das bedeutet ganz viel Arbeit. Ich muss mich auskennen, noch mehr als mein Kind. Was bedeutet denn später auch eigentlich ein Klassenchat? Ist mir bewusst, dass es bis zu 500 Nachrichten am Tag da eintrudeln können, mein Kind immer wieder aus der Konzentration rausreißen kann? Welche Fake News gibt es denn gerade aktuell? Welche Kettenmails gehen auch in einem gewissen Alter noch herum? Welche Vor- und welche Nachteile bieten denn einige Apps? Was sind so gängige Sicherheitseinstellungen? Und das Problem dabei ist ja, dass es nicht so ist, man kauft dem Kind ein Smartphone, dann setzt man sich mal ein, zwei Abende hin und fitzt sich hinein. Das ist ja wirklich eine rasante Entwicklung. Ich muss dranbleiben und ich muss immer einen Schritt voraus sein. Und das bedeutet Arbeit, das bedeutet Zeit. Und dann ist ja eher die Frage, habe ich diese Zeit und habe ich die Lust drauf? Und ich glaube, die Beantwortung dieser Frage ist dann meist auch schon die Beantwortung der Frage, zieht jetzt ein Smartphone bei uns ein, ja oder nein?
Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt lass uns mal ganz am Anfang anfangen sozusagen. Also wenn ich jetzt beschlossen habe, ja, ich kann proaktiv sein und ich werde mich da reinfetzen werde immer mehr wissen als mein Kind, dann stellt sich ja die Frage, welches Modell? Also wir haben jetzt ganz viel über Smartphones geredet, aber ist es überhaupt sinnvoll, dass mein Kind ein Smartphone bekommt oder sollte es zuerst halt so ein klassisches altes Nokia sein?
Ich glaube, das hängt ganz sehr damit zusammen, warum das Kind das Handy bekommt. Ist es wirklich eher aus organisatorischen Gründen, dass es mir kurz Bescheid geben kann, ich komme heute später, ich gehe noch zu einem Freund, ich mache noch dies oder das, dann reicht ein altes Tastenhandy locker aus. Wenn es aber eher der Grund ist, dass alle Freunde so ein Smartphone haben und ich möchte gern Teil dieser Gemeinschaft sein, ich möchte die gleichen Apps nutzen, die gleichen Erfahrungsräume bedienen wie meine Freunde, dann brauche ich nicht mit einem Tastenhandy zu kommen. Dann wird es automatisch wahrscheinlich Richtung Smartphone hinauslaufen. Dann ist ja auch wieder die Frage, wie alt darf das Smartphone sein? Wenn ich jetzt zum Beispiel mein altes ablege, ich nutze ja meine wirklich so lange, bis sie fast nicht mehr gehen. Mein Kind hätte jetzt nicht lange Spaß dran, weil in wenigen Monaten wahrscheinlich die gängigsten Apps darauf gar nicht mehr funktionieren. Und die ganze Diskussion um ein Smartphone beginnt wieder von vorne. Muss man auch so ein bisschen mit berücksichtigen. Und dann gibt es ja noch diese Smartwatches, die sehe ich auch ganz oft bei Grundschülern am Handgelenk. Und das ist halt auch wieder diese Frage, da steckt halt auch ein enormer Wert dahinter. Mittlerweile sind auch die in der Schule zumindest so weit verboten, dass man sagt, die gehören aus in die Schultasche. Mhm. Es gibt aber auch Schulen, die lassen die noch zu. Und dann ist ja halt auch so eine Frage, die sind ja doch sehr klobig und die Kindergelenke sind halt doch sehr, sehr klein und sehr schmal. Und gerade Kinder, die auch motorisch noch nicht so ganz fit sind, Probleme mit dem An- und Ausziehen haben, gerade im Winter mit der Jacke dann immer über dieses Ding, muss man einfach gucken, passt das zum Kind oder nicht. Das Spannende an dem Thema ist ja, dass ich ja mich damit nicht nur als Medienpädagogin beschäftige, sondern auch als Mama. Mein Kind ist jetzt in der 4. Klasse, also das Thema ist jetzt auch bei uns irgendwann mal in naher Zukunft präsent. Mhm. Und natürlich schaue ich dann jetzt schon im Vorfeld, Mensch, was würde denn in Frage kommen? Und für mich schließe ich die Smartwatches aus, einfach auch aus dem Grund mit dieser Tracking-Funktion. Ich habe keine Smartwatch gefunden, die diese Funktion nicht mehr hat. Und klar kann man sagen, na, da nutzt man die einfach nicht, aber ich kenne mich. Ich weiß ganz genau, wenn mein Kind so eine Uhr hätte und es kommt zu spät, aus Gründen des Sicherheitsbedürfnisses, würde ich vielleicht doch mal nachschauen, wo es denn gerade ist und wo es denn bleibt. Und das hätte ich damals nicht gewollt. Diese Freiheit, dass mir meine Eltern vertrauen, Das hätte ich gewollt. Und ich glaube, mit solchen Smartwatches beraubt man den Kindern mitunter, je nachdem, wie groß das eigene Sicherheitsbedürfnis ist, sodass es jetzt für mich zum Beispiel gar nicht in Frage kommen würde. Ich kann mal kurz erzählen, wie wir das wahrscheinlich lösen werden. Mhm. Denn meine Jungs haben einfach das Problem, die haben eine Medienpädagogen-Mama und ich stecke da mitunter auch so tief drin, dass ich eigentlich sagen würde, oh, ich möchte nicht, dass meine Kinder ein Smartphone haben. Ich möchte es wirklich nicht. Diese Risiken sind enorm, die Schutzeinstellungen sind lückenhaft. Das ist aber nicht realistisch. Also irgendwann mal wollen sie das haben, es gehört mit dazu. Und so ein Kompromiss, mit dem ich mich zumindest jetzt noch in der Theorie sehr wohl fühle, ist, dass wir zwei Handys anschaffen werden. Das heißt, das Kind bekommt für unterwegs ein Tastenhandy, dass es dann eben auch sagen kann, ich bin da und mir einfach eine Rückmeldung geben kann. Und dann wird es ein Smartphone geben, was allerdings ein Leihgerät fürs Kind ist. Das heißt, es gehört offiziell mir und es darf es sich dann eine gewisse Zeit am Tag, müssen wir dann gucken, wie viel Zeit der Alltag dann hergeben wird, dann ausleihen. Hat einfach auch den Vorteil, wenn das Handy mir gehört und ich leihe es meinem Kind, natürlich immer unter der Beachtung der Privatsphäre. Das heißt nicht, dass ich jetzt das Recht habe, die Nachricht meines Kindes zu lesen, um Himmels Willen. Aber die Besitzverhältnisse, wenn die geklärt sind, kann man ganz andere Regeln aufstellen. Ich kann jedes Kind und jeden Jugendlichen verstehen, der sagt, das ist mein Smartphone, darüber möchte ich jetzt bestimmen. Und in dem Moment umgeht man halt das Ganze so ein bisschen auch. Und dann kann man es ja dann auflockern oder sagen, wenn das Kind älter ist und ich merke, okay, ich kann es ihm zutrauen, hier, jetzt kriegst du das Gerät dann auch geschenkt.
Okay, ja, finde ich eine total gute Idee.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Jetzt hast du eben schon gesagt, es gibt wirklich Risiken bei der Nutzung von Smartphones. Klär uns mal auf. Ich glaube, da sind einige dabei, die uns gar nicht so bewusst sind, oder?
Ja, also es sind wirklich unzählige Risiken. Und spannend finde ich das, wenn ich meinen Vortrag zu diesem Thema halte, dann gucke ich ja immer nach, wie hat sich denn was entwickelt. Das ist ja wirklich eine sehr rasante Entwicklung. Und was ich so ein bisschen gruselig finde, ist, dass ich bei den Risiken immer wieder aktualisieren muss und bei den Schutzeinstellungen nicht wirklich viel Neues erzählen werde. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt bei Risiken, die gehen weit über Viren und Schadprogramme hinaus. Wir sind bei Cybermobbing, Cybergrooming, bei extremistischen Inhalten. Wir sind bei Fake-Profilen, Fake-Accounts. Durch die KI, durch die Entwicklung der KI, wird das ja auch alles immer schwieriger zu unterscheiden. Was ist jetzt real und was ist einfach fake? Wenn ich jetzt mit jemandem über ein Online-Spiel kommuniziere, ist das jetzt wirklich der 13-jährige Junge oder eben nicht? Man kann Sprachnachrichten sich über die KI erstellen lassen. Man kann Bilder generieren. Man kann aus normalen Fotos kann man bewegte Bilder mittlerweile machen. Und die Entwicklung, die geht ja immer weiter. Und wir wissen noch jetzt noch gar nicht, wo die irgendwann mal enden wird. Wir haben Fälle von Identitätsdiebstahl. Wir haben Propaganda, die auch ganz sehr über soziale Medien auch mit betrieben wird. Wir haben gefährliche Challenges. Und das trifft ja auch den Nerv der Jugendlichen, denn so rein von der Natur ist es ja vorgesehen, dass im Jugendalter dann so die Risikoabwägung langsam stattfindet. Und solche Challenges, die treffen da ja ganz genau einen Nerv. Und die sind aber halt nicht immer ungefährlich. Und diese Konsequenzen, die können eben viele Jugendliche auch noch gar nicht einschätzen, weil die einfach noch gar nicht so weit sind von der Entwicklung her. Mhm. Dann haben wir natürlich pornografische Inhalte. Und na klar kann man dann sagen, ach komm, damit wurden wir doch damals auch konfrontiert. Aber die Inhalte heute sind wieder ganz andere als damals. Na, wir haben ja damals so lustige Nummern angerufen und haben dann ein bisschen drüber gelacht, wenn jemand rangegangen ist. Aber heute werden die ja mit ganz anderen Inhalten konfrontiert, die wir Eltern wahrscheinlich noch nicht mal kennen. Oder was ich auch sehr, sehr kritisch finde, sind diese Schönheitsvorstellungen, also diese, die auch mit Filtern quasi generiert werden, gerade in der Pubertät, wenn der Körper sich verändert, wenn auch noch nicht alles so von Proportionen her ist, wie es mal später sein wird, wenn die Kinder ein neues Körpergefühl erstmal erlernen müssen und erstmal mit dieser Veränderung klarkommen müssen, sich vielleicht gerade nicht wohlfühlen, weil die Nase irgendwie vielleicht noch zu lang ist oder. Und dann werden die in sozialen Medien immer wieder mit Schönheitsidealen konfrontiert, mit dieser scheinbar perfekten Welt. Und das Problem bei den Risiken ist ja, dass die Konsequenzen nicht immer sofort spürbar sind, sondern dass mitunter eben auch eine gewisse Zeit vergehen kann, gerade bei den Schönheitsidealen. Wenn ich mir jetzt mal so 2, 3, 4 solche Bilder anschaue, dann macht es noch nicht viel mit mir. Wenn ich aber jeden Tag mehrere Stunden damit konfrontiert werde, dann macht das eben schon was mit mir. Vielleicht nicht gleich, aber irgendwann mal, dass ich das Gefühl habe, boah, mich sind irgendwie alle perfekt und jetzt guck mal mich an. Und das macht ganz viel einfach mit dem Selbstwertgefühl der Kinder.
Und denkst du, dass es dann einfach sinnvoll ist, auch die Medienzeit einzuschränken? Und wenn ja, welche Zeiten sind denn da empfehlenswert?
Also definitiv ergibt das Sinn, wenn man die Medienzeit einschränkt. Allein aus dem Grund, dass die sozialen Medien und Apps ja bewusst so gestaltet sind, dass es einen immer wieder zurückzieht. Und Kinder leben im Hier und Jetzt. Und sie haben mitunter noch nicht diesen Weitblick, wenn ich jetzt die halbe Nacht am Handy sitze, bin ich morgen müde. Das heißt, wir Eltern, wir sind das Korrektiv. Wir müssen eingreifen, wir müssen den Rahmen setzen und die Kinder dürfen diesen Rahmen füllen. Eine feste Zeit ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen. Natürlich gibt es da diese Empfehlungen. Ich finde aber, dass es ganz sehr mit dem Alltag der Kinder zusammenhängt. Wichtig für die Entwicklung der Kinder, damit gewisse Kompetenzen sich entwickeln, die wir ja eigentlich auch gerne von unseren Kindern hätten. Geduld, Empathie, Ausdauer, Anstrengungsbereitschaft. Das bedarf ganz, ganz viele Räume in der realen Welt, Erfahrungsräume in der realen Welt. Denn Empathie und die Perfektionierung von Bewegungsabläufen lernt man nicht am Handy. Das lernt man auch nicht an der Konsole. Dazu muss man rausgehen. Und das ist die Aufgabe von uns Eltern, dass wir genau das im Blick haben. Wie viel Zeit hat mein Kind? Wie viele Möglichkeiten, reale Erfahrungen zu sammeln, hat mein Kind? Und daran eben diese Handynutzung auch mit anzupassen. Denn ich sehe das ja dann auch gerade kritisch. Also gerade Grundschulalter ist ja so das Alter, wo die Bewegungsabläufe perfektioniert werden, wo auch nochmal ganz viel Richtung Empathiebildung stattfindet. Und das ist ja dann wieder die Basis später im Jugendalter für die Risikoabschätzung. Ne? Was kann ich mir zutrauen, was nicht? Und dann steht vielleicht ein Jugendlicher oben auf dem 10-Meter-Turm im Freibad und sagt, oh ja, traue ich mir zu, runterzuspringen, hat aber vielleicht die Bewegungsabläufe noch gar nicht perfektioniert. Und was dann passieren kann, ging erst dieses Jahr im Sommer in den Medien auch rum, wo es einfach komplett schief gegangen ist. Genau, dass man das einfach so ein bisschen mit im Blick behält, den Kindern ganz viele Erfahrungsräume zu ermöglichen und das Handy alltags ergänzend einzusetzen.
Gibt es denn sonst noch Regeln, die wir vereinbaren sollten? Also ja, eine begrenzte Nutzungszeit, aber noch was darüber hinaus?
Es gibt einige Regeln, die aber sehr, sehr individuell für Familien sind. Zum Beispiel kann die eine Familie sagen, mir ist es jetzt total wichtig, dass wir beim Essen das Handy nicht am Tisch haben. Anderen ist es egal, weil die sagen, Mensch, das ist so die Zeit, wo wir zusammenkommen und das Kind hat eine Frage, ich weiß gerade keine Antwort drauf, kommen wir googeln mal zusammen, zum Beispiel. Eine Regel kann ja auch sein, wie lange darf das Kind das nutzen? Ist es ein Leihgerät? Steht es ihm immer wieder zur Verfügung? Ich glaube, was ein guter Weg wäre, ist, dass sich Eltern hinsetzen, sich Gedanken machen, was möchte ich? Was ist mir wichtig? Und diese Aufgabe aber auch dem Kind geben, was ist dir wichtig? Was möchtest du? Und dass man sich dann zusammensetzt und mal guckt, wo gibt es Überschneidungen? Wo müssen Kompromisse her? Und wo greift jetzt aber unsere schützende Macht, wo wir sagen, nee, sorry, das geht gar nicht. Dass man aber auf alle Fälle die Kinder immer mit einbezieht in diese Regelfindung, damit die A das Gefühl haben, okay, ich habe ein Mitspracherecht. Und ich glaube, es ist leichter, sich an etwas zu halten, was man selber mit erarbeitet hat, als etwas, was man aufdiktiert bekommt. Was jetzt in meinen Augen auch sinnvoll ist, ist, dass man die Kinder an den Kosten mitbeteiligt, je nach Alter. Ich weiß noch, damals, als man noch für SMS bezahlen musste und als es noch kein WhatsApp gab, ich war etwa 17 Jahre, da wurde mein Prepaid-Handy quasi auf Vertragshandy umgestellt. Und mein Prepaid war ja dann irgendwann so, dein Guthaben ist alle, jetzt kannst du nicht mehr schreiben. Und das gab es beim Vertragshandy nicht mehr. Und irgendwann mal hatte ich dann eine Handyrechnung in den Händen, wo ich dachte, oh mein Gott, wo kommt denn das jetzt her? Und ich weiß noch, dass ich zumindest einen Großteil dieser Rechnung bezahlen musste. Und ich bin damals Zeitung austragen gegangen, eigentlich für mich, ne, für Partys, für wenn ich mit Freunden weggehen möchte. Und jetzt musste ich das Geld, was ich mir wochenlang mühsam verdient habe, innerhalb weniger Sekunden meinen Eltern überreichen und diese Rechnung bezahlen. Und das war eine sehr, sehr heilsame Wirkung. Das ist mir nie wieder passiert. Eine weitere Regel, die definitiv auch bei uns einziehen wird, ist, sofern es dann noch aktuell ist, Kinder nutzen ja gerne FaceTime. Und da kann es eben auch mit vorkommen, dass die am Tisch sitzen, dass das Handy läuft, die Schaltung mit Video zu einer Freundin, dass die auch bei sich am Tisch sitzt und dann wird gemeinsam gemalt, gebastelt oder an einem Referat auch gearbeitet. Und jetzt stellen wir uns mal die Situation vor, es ist Samstag, man kommt gerade frisch aus der Dusche als Elternteil, leicht bekleidet, Haare, Turban auf dem Kopf, was auch immer. Und dann möchte man dem Kind eigentlich nur noch die Sachen, die es im Bad vergessen hat, ins Zimmer bringen und läuft genau in so eine FaceTime-Session rein. Finde ich persönlich sehr, sehr peinlich.
Was ist dann passiert?
Wo ich dann ganz klar bei uns die Regel auch zu Hause anbringen werde, FaceTime bitte nur im eigenen Zimmer. Mhm. Und wenn du es nutzt, häng ein Schild draußen hin, dass ich weiß, dass ich da nicht einfach reinkomme.
Okay. Also ich meine, wahrscheinlich werden sich jetzt die meisten Hörer innen fragen, wie man das schafft, das sicherzustellen, dass die Kinder die Regeln jetzt auch einhalten. Also ich weiß, dass es zum Beispiel verschiedene Apps gibt, die dabei helfen, dass halt die Medienzeit sozusagen eingehalten wird. Also man stellt dann ein, keine Ahnung, 3 Stunden pro Tag oder so und die dann einfach abschalten. Ist das sinnvoll, sowas zu nutzen? Und wenn ja, gibt es irgendwie Dinge, die du empfiehlst?
Also die Handys entsprechend einzustellen ist immer sinnvoll. Ich empfehle immer gerne die Seite medien-kindersicher.de. Da gibt es eine wunderschöne Anleitung, wie man das Handy sicher macht und wie man eben auch Jugendschutzeinstellungen bei Apps durchführt. Und da können dann die Eltern wählen, welches Gerät meine ich. Und es ist halt nicht nur auf Handys und Smartphones und Tablets begrenzt, auch Sprachassistenten oder Router. Da gibt es wunderbare Anleitungen. Dann kann ich auch aussehen, welches Betriebssystem habe ich und dann noch das Modell. Und dann kriegt man schon maßgeschneiderte Lösungen, wo ich dann wie so eine Checkliste das einfach nur abhaken muss. Ja, cool. Also finde ich echt toll, die Seite. Und die haben dann sogar noch einen Assistenten, da muss man sich aber anmelden, wo man noch individueller so die Einstellung für sich finden kann. Dann gibt es ja noch über www.jugendschutzprogramm.de so eine Software, die die Webseiten analysiert. Auf Inhalte, ist das für das angegebene Alter des Kindes denn geeignet? Und wenn nicht, wird die Webseite blockiert und gar nicht erst angezeigt. Dann gibt es ja noch diese Klassiker Google Family Link. Bei iOS ist es die Familienfreigabe. Und von der Theorie her klingt das erstmal alles ganz toll, was so möglich ist. Und Schutzeinstellungen sind ja alles kein Ding. Und dann macht man dort ein Häkchen und dann macht man dort was. Und dann ist das Kind geschützt. Und so ist es aber leider in der Praxis nicht. Mhm. Und da lebe ich ganz, ganz sehr auch von den Erfahrungsberichten von den Eltern, auch von meinen Projektkindern. Und die sind mitunter ja sehr, sehr interessant. Ich hatte jetzt vor kurzem die Situation, das war eine Jugendliche, die sah sichtlich gelangweilt aus. Und ich kannte sie und habe sie dann auch angesprochen. Mensch, du langweilst dich wohl. Und sie meinte, ja, mein Handy funktioniert nicht mehr. Dein Handy funktioniert nicht mehr. Na, ich kann jetzt nur noch damit telefonieren. Und der Vater stand daneben und hat gemeint, ja, das haben wir so eingestellt. Nach einer bestimmten Zeit geht nichts mehr, nur noch telefonieren. Und ein 15-jähriger Junge stand daneben und meinte so, das kann man doch ganz leicht umgehen. Und es ist so, man kann es leicht umgehen, indem man zum Beispiel beim Handy einfach an der Uhrzeit rumspielt. Und zack, wird diese Zeiterfassung einfach, also funktioniert es ja schon nicht mehr. Oder eine Mama hat mir mal erzählt, ihr Handy war mit dem ihrer Tochter verknüpft über Family Link. Und irgendwann hat die sich gewundert, Mensch, das Kind, das nutzt das ja gerade kaum, ist ja kaum online. Und das Kind hat sich wahrscheinlich gewundert, na Mensch, ich überziehe jetzt hier schon und irgendwie kommt keiner und sagt irgendwas. Und der Mama ist das ganz schnell komisch vorgekommen. Ich meine, sie kennt ja ihr Kind. Und dann hat sie mal genauer nachgeschaut und sie erzählte mir dann nur, dass eines der Handys wohl ein Update gemacht hat. Und damit wurde die Verbindung irgendwie gekappt. Und dann hat es halt verschiedene Sachen nicht mehr angezeigt.
Okay.
Oder es gibt ja auch Apps, die sich gegenseitig so ein bisschen umgehen. Ne? Also gerade YouTube, wer sagt, mein Kind soll kein YouTube nutzen oder auch auf eine bestimmte Dauer einstellt. Ich komme über jeden Browser auf YouTube, also dann brauche ich die App nicht dazu. Oder die App Shazam, ne? Diese Musikerkennungs-App, die leitet einen auch auf YouTube und damit umgeht man ja auch wieder dieses YouTube-Verbot. Und einige Eltern haben ja zum Beispiel auch berichtet, gerade bei Shazam, dass da auch so Einstellungen, die sie vornehmen, gar nicht so richtig greifen. Also wenn sie sagen, diese App darf jetzt bitte nur eine halbe Stunde genutzt werden, dass die Kinder auch die Möglichkeit haben, über diese halbe Stunde hinaus diese App auch noch zu nutzen. Ob das jetzt irgendein Bug ist oder was auch immer. So dass das so der Punkt ist, wo ich sage, die Theorie ist immer ganz schön, aber von der Praxis her gibt es keinen allumfassenden Schutz für unsere Kinder. Jedenfalls nicht von der technischen Seite her.
Ja, und die sind ja mittlerweile auch so klug und damit aufgewachsen, dass die häufig mehr Ahnung, also kann ich zumindest für meine Kinder sagen, mehr Ahnung von der Materie haben als ich. Also das ist für die tatsächlich ein leichtes, da die Schutzmaßnahmen zu umlaufen. Ne? Jetzt sagst du ja schon, trotzdem ich alles wirklich versuche, kann es ja wirklich dazu kommen, ja, dass Kinder mit Inhalten konfrontiert werden, die sie wirklich verstören können. Wie können wir denn unsere Kinder darauf vorbereiten und wie gehen wir damit um, wenn das dann tatsächlich auch passiert?
Ich glaube, die beste Vorbereitung, die beginnt wirklich schon im Babyalter mit einer bindungsorientierten Erziehung. Je vertrauensvoller die Beziehung ist, desto eher haben dann auch die Kinder das Gefühl, ich kann, wenn etwas schief geht, auch zu meinen Eltern kommen. Es macht einfach einen Unterschied, ob mein Kind jetzt Angst hat, wenn es mit etwas konfrontiert wird, dass ich dann sage, nee, also so nicht, jetzt gib mir das Handy her, du bist noch lange nicht so weit. Mhm. Dann wird es mir vielleicht einmal etwas erzählen, aber danach nicht wieder. Oder ob das Kind ganz genau weiß, okay, meine Eltern sind auf meiner Seite und wenn etwas schief geht, finden wir zusammen eine Lösung. Und es kann einmal sein, dass irgendwelche Inhalte kommen und ich mit Inhalten konfrontiert werde, auch mit Unschönen, die mich vielleicht auch in eine Opferrolle bringen, wo ich weiß, okay, meine Eltern helfen mir da raus, die kennen sich aus und wenn die auch mit mir zur Polizei gehen, aber ich habe einfach Rückhalt. Und natürlich auch auf der anderen Seite, wenn mein Kind zum Täter wird und vielleicht Inhalte mit verbreitet über einen Klassenkameraden und auch aktiv zum Cybermobbing mit beiträgt, dass man dann eben auch nicht sagt, nee, du bist jetzt das Handy nehmen wir weg. Ich kann den Impuls absolut verstehen. Aber das Kind hat dadurch nichts gelernt. Es braucht ja eher andere Handlungsstrategien und eben vielleicht auch mal diesen Perspektivwechsel. Okay, wie würde es dir denn damit gehen, wenn man das mit dir macht? Wie geht es denn deinem Klassenkameraden? Das Problem in dem Alter ist ja, dass die Humorentwicklung noch ganz anders ist. Wir haben eher so einen moralisierten Humor. Ne? Wir finden sowas ganz schlimm und können uns vielleicht auch in den anderen hineinversetzen und es tut uns alles total leid. Die Kinder sind noch nicht so weit. Für die ist das ein lustiges Bild und die denken dann vielleicht gar nicht weiter, dass es für den anderen vielleicht gar nicht mehr lustig sein kann. Und da brauchen die wieder uns Eltern, die dann immer wieder neue Strategien mit ihnen erarbeiten. Wie kann ich mit den Situationen umgehen und immer wieder mit den Kindern im Gespräch bleiben? Und auch über Vor- und Nachteile von Apps mal, dass man da mal gemeinsam recherchiert. Die Initiative Schau hin, die hat ja auf der Webseite auch eine wunderschöne Auflistung von den gängigsten Apps mit den Vorteilen, mit den Nachteilen, dass man sich da auch mal hinsetzt. Okay, welche Vorteile, also warum möchtest du die App nutzen? Das kann ich alles verstehen. Warum möchte ich aber nicht, dass du das machst und einfach auch mal die Nachteile erläutern und mit aufzeigen. Und dann natürlich auch schauen, dass man dann irgendwelche Lösungen findet, dass man die Kinder auch bei dieser Lösungsfindung immer teilhaben lässt. Wir stellen jetzt gemeinsam dein Handy ein, dass es sicher ist. Denn irgendwann mal soll ja das Kind auch die Kompetenz haben, das alleine zu machen für sich selber und später dann vielleicht fürs eigene Kind.
Okay. Und was machen Eltern jetzt, wenn die zum Beispiel feststellen, dass ihr Kind die aufgestellten Regeln umgeht, also zum Beispiel wenn nachts exzessiv noch Videos guckt oder halt tagsüber länger am Handy hängt als gewünscht. Gibt es da irgendwie Strategien für die Eltern? Also Erziehungstipps quasi?
Ja, das ist immer wieder bei der Bedürfnisorientierung. Denn jedes Verhalten wird ja von einem unerfüllten Bedürfnis ausgelöst. Und ich hatte mal die Anfrage von einer Mama gehabt. Sie hatte mir erzählt, dass ihr 9-jähriges Kind nachts an der Konsole spielt. Und sie hat natürlich diese Konsole aus dem Zimmer rausgenommen. Das war ja auch erstmal richtig und erstmal wichtig. Aber deswegen war das Kind in meinen Augen nicht unbedingt gut einschlafen. Denn die Frage ist ja vielmehr, warum hat es denn die Konsole genutzt? Und wir kennen das ja vielleicht von uns, wenn wir irgendetwas Unerledigtes haben, irgendwelche Probleme, die wälzen mir auch nachts in den Gedanken und dann können wir auch nicht schlafen. Mhm. Und für Kinder ist ein ungelöstes Problem, auch wenn sie bei einem Spiel den Endgegner nicht geschafft haben. Und dann überlegen die auch, Mensch, wie kann ich den denn jetzt aber schaffen? Und das Kind hat dann vielleicht einfach eine Idee gehabt und wollte das in dem Moment gleich ausprobieren, damit es die Ruhe findet, damit es dann eben einschlafen kann. Das heißt, wenn die Konsole aus dem Zimmer ist, heißt es ja nicht, dass auch die Gedanken damit aus dem Zimmer sind. Die Kinder machen sie sich natürlich weiter. Und dann muss ich natürlich schauen, in dem Fall, wie kann ich meinem Kind helfen, runterzufahren. Ich kann einen Zettel und einen Stift neben das Bett legen. Ne? Schreib dir die Ideen, deine Gedanken auf, probier es morgen aus. Oder meinem Kind auch aktiv noch helfen, je nach Alter, runterzufahren mit Entspannungsübungen, Einschlafmeditation oder was auch immer das Kind gerade braucht. Bei einer exzessiven Nutzung müsste man auch mit dahinter schauen, warum macht es denn das Kind? Ist es vielleicht ein sehr introvertiertes Kind, was dieses Gerät dazwischen braucht, um aufzutauen, was über Online-Spiele Freundschaften geschlossen hat, was über den Klassenchat erstmal vielleicht neu in der 5. Klasse gekommen und erstmal so die ersten Anbahnungen macht, bis es sich dann sicher genug fühlt, dann auch im Klassenverband ohne Handy dann auch entsprechend aus sich herauszukommen. Also man sollte eigentlich immer so ein bisschen mit dahinter schauen und dann mitgucken, welches Bedürfnis lässt sich auf eine andere Art und Weise. Mhm. Das ist Arbeit. Das ist ganz viel Arbeit, wo sich dann auch die Eltern mit überlegen müssen, bin ich bereit, diese Arbeit jetzt zu investieren oder nicht. Und im besten Fall hat man ja generell schon eine bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wenn man dann anfängt, okay, jetzt wird es gerade schwierig, was kann ich machen? Ach komm, ich fange jetzt mal mit Bindung und Bedürfnisorientierung an. Das wird eher Murks. Also es ist immer ganz toll anzufangen, egal wie spät. Aber das ist dann kein Schutz. Also Schutz ist es wirklich, wenn man das von Anfang an betreibt.
Also meine persönlich größte Sorge sind ja die sozialen Medien, weil ich sehe, dass da wirklich auch bei Kindern eine wirklich ausgedehnte Nutzung stattfindet. Also die ziehen wirklich auch uns Erwachsenen ja ganz, ganz schnell so regelrecht in den Bann. Woran liegt denn das eigentlich?
Das hat mehrere Faktoren. Zum einen, wenn ich mich jetzt mit jemandem in echt unterhalte, dann steht diese Person vor mir und wir reden. Und auf meine Aktion gibt es immer eine Reaktion und die gibt es auch sofort. Wenn ich mich mit jemandem treffe, da sind ganz, ganz viele Sinne daran beteiligt. Und je mehr Sinne beteiligt sind, desto nachhaltiger ist es dann auch. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann habe ich ein Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, in dem Moment befriedigt. Je mehr Sinne eben beteiligt sind, desto nachhaltiger ist das und desto weniger habe ich dieses Bedürfnis, oh, jetzt brauche ich mehr, mehr, mehr. Das Problem bei sozialen Netzwerken ist, was im echten Leben vielleicht so ein Dutzend Mal passiert, ist bei den sozialen Netzwerken, passiert das sehr viel häufiger. Und das ist ein gefundenes Fressen für unser Belohnungssystem. Das befeuert das ja regelrecht. Aber einmal aufgrund der wenigen Sinne, die dabei mit angesprochen werden, lässt es ganz schnell nach. Und man möchte aber doch glücklich sein. Und man versucht immer wieder, diesen Zustand herzustellen. Also greift man immer wieder zu dem Handy, um diesen Zustand wiederherzustellen. Das habe ich ganz sehr während Corona auch bei mir gemerkt, als diese Kontaktbeschränkungen waren, was ich da das Handy in der Hand hatte. Und als dann die Kontaktbeschränkungen aufgehoben waren oder auch jetzt, wenn ich ganz viel mit Menschen zu tun habe durch Projekte, Vorträge oder, das sind genau die Tage, wo ich das Handy kaum in der Hand habe und eigentlich gar keine Lust habe, irgendwelche Sprachnachrichten anzuhören oder zu beantworten. Und das Zweite ist natürlich auch so eine Frage der Erwartbarkeit. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte und sofort eine Reaktion bekomme, das ist ja eigentlich das, weswegen wir uns ja unterhalten. Wir wollen uns austauschen, wir wollen gerne die Reaktion des Gegenübers haben. Und jetzt poste ich aber etwas ins Internet und dann weiß ich nicht, wann kommt denn jetzt eigentlich die Reaktion? Die kann sofort kommen, die kann aber auch erst viele Stunden später kommen, die kann aber auch Tage oder Wochen später kommen. Und diese fehlende Erwartbarkeit ist, glaube ich, auch das, was uns da immer wieder mit reinzieht. Als Beispiel, wenn wir jetzt eine Mail rausschicken um 10, die ist total wichtig und wir wissen, 17 Uhr kommt die Antwort, dann sind wir bis 17 Uhr ganz entspannt, gucken 17 Uhr rein, sehen, die Antwort ist da und alles ist gut. Jetzt schicke ich aber die Mail um 10 raus und ich weiß nicht, wann kommt denn die Antwort und ich warte aber auf diese Antwort. Mhm. Das heißt, spätestens 5 nach 10 werde ich anfangen, im Minutentakt zu schauen, ist sie denn da oder eben auch nicht. Ne, das ist diese Erwartbarkeit. Wenn ich weiß, wann was kommt, bin ich entspannt. Und wenn ich das eben nicht weiß, dann gucke ich halt immer wieder nach, um dieses Bedürfnis zu befriedigen.
Gibt es denn Altersempfehlungen zur Nutzung von den sozialen Medien, die du hast? Also ich weiß, dass Instagram und TikTok zum Beispiel so ein Mindestalter von 13 vorschreiben. Die Einhaltung wird aber jetzt nicht wirklich kontrolliert. WhatsApp darf man offiziell erst ab 16 nutzen. Das wissen ganz viele meiner SchülerInnen nicht und auch von den Eltern nicht. Das muss aber auch nur durch einen einfachen Klick bestätigt werden. Also da ist auch keine Kontrolle. Und also in der Realität weiß ich, dass meine SchülerInnen alle WhatsApp nutzen und auch die anderen Apps schon sehr viel früher. Aber wann ist es denn zu früh? Also ab wann kann man einem Kind die Nutzung zutrauen?
Ich glaube, ein guter Hinweis ist, wenn das Kind verstärkt nach einer bestimmten App fragt. Natürlich kann ich jetzt sagen, nee, du bist mir noch zu jung, ich möchte das nicht und das auch aus gutem Grund. Das Problem ist allerdings, dass Kinder Verbote gut umgehen können. Das hatte mir mal eine Mama erzählt. Sie war dagegen, dass ihr Kind Instagram nutzt, weil es einfach noch für zu jung hielt. Und was hat das Kind gemacht? Am Handy der Freundin sich einen Account eingerichtet und hat dann eben trotzdem Instagram genutzt. Und wenn ich jetzt als Mama auch die Wahl hätte, mein Kind fragt früh danach, bekleide ich es lieber dabei oder sage ich nein und laufe Gefahr, dass es dann trotzdem macht, aber eben unbekleidet. Denn welches Kind kommt dann und sagt, hier übrigens, ich nutze heimlich, jetzt ist mir irgendwas passiert, jetzt brauche ich Hilfe. Mhm. Wahrscheinlich wird dann eben auch die Angst vor Ärger das Kind zurückhalten. Und das ist in meinen Augen viel, viel schlimmer, als zu sagen, dann nutzt du halt eine App, die meinetwegen erst ab 16 ist, schon mit 14, aber ich begleite dich dabei. Mhm. Zum Beispiel bei Instagram. Ich möchte wissen, was du postest. Ich möchte mir anschauen, wem du so folgst. Ich möchte mir anschauen, mit wem du dir schreibst. Nicht was, aber wenigstens mit wem. Immer wieder auch das Kind aufklären, sensibilisieren dafür. Nicht jeder, der vorgibt, der zu sein, mit dem du dir schreibst, ist auch der. Es können auch ganz andere Personen dahinter sitzen. Und lieber engmaschig begleiten. Und dann auch ein bisschen früher, als das Kind völlig unbegleitet und damit auch ungeschützt in diese Welt zu lassen.
Und für die sozialen Medien sollten wir da vielleicht noch Regeln für das Erstellen oder Teilen von Inhalten gesondert aufstellen?
Ja, unbedingt. Gerade was Fake News oder Kettenmails angehen, sowas einfach nicht weiterleiten. Aber vielleicht auch mit den Kindern drüber reden. Was sind denn überhaupt Fake News? Woran erkenne ich das?
Erklär mal vielleicht auch noch Kettenmails. Das ist vielleicht auch noch nicht jedem geläufig, wie die funktionieren.
Ja, die Kettenmails sind, dass dann irgendeine Geschichte kommt. Und wenn du das jetzt nicht an 10 Leute weiterleitest, dann passiert etwas ganz Furchtbares. Und dann mitunter verlinkt mit irgendwelchen gruseligen YouTube-Videos zum Beispiel, die dann auch so das Gefühl geben, oh mein Gott, das ist jetzt echt und ich muss jetzt handeln. Und die Kinder dafür sind so ein bisschen, es gibt sowas, aber das, was dort steht, wird nicht passieren. Und genauso bei Fake News, dass man einfach auch mal mit den Kindern bespricht, woher hast du denn diese Info? Auch so die Klassiker, wie ist denn die Tonalität? Daran erkennt man ja auch schon oft. Ist das jetzt eher real oder ist es jetzt eher wirklich, geht es jetzt Richtung Fake News? Und gerade in Bezug auf Fake News kann man ja dann auch Jugendliche mehr und mehr mit einspannen. Es gibt ja die Seite Korrektiv, es gibt auch die Seite Mimikama. Dass man dann auch mal sich, wenn die Kinder älter sind, sich auch mal mit denen zusammen hinsetzt und guckt, okay, du hast jetzt diese Nachricht bekommen, komm, wir schauen mal. Ich zeige dir, wie du rausfindest, ob das eine echte Nachricht ist oder nicht. Na, bitte Rückwärtssuche oder eben auf diesen Plattformen mal schauen. Mimikama ist gerade etwas, das sich für Grundschüler noch nicht eignet. Ich finde die Sprache sehr schwer, das ist eher für Erwachsene. Aber begleitet kann man das ja erstmal machen, dass man zeigt, komm, es gibt Möglichkeiten zu recherchieren, dass die, wenn sie dann älter sind, auch in der Lage sind, dann selber zu schauen. Was definitiv auch angesprochen werden muss, sind Persönlichkeitsrechte, sind Datenschutz, Urheberrechte, das Recht am eigenen Bild, dass die Kinder nichts online stellen, was irgendwelche Rückschlüsse auf Namen, Alter, Wohnort geben oder auch wo es die halbe Freizeit verbringt. Wir wissen nicht, wer das alles sieht und was mit dieser Info gemacht wird. Dass nichts verbreitet wird, weil ich das gerade so lustig finde. Oh, die kleine Schwester, die gerade ganz niedlich auf dem Topf sitzt und selbst wenn ich das nur per WhatsApp an meine beste Freundin schicke und vielleicht sogar einstelle, dass es nur beim ersten Mal anklicken sichtbar ist und danach ist es gelöscht, dem Kind mal zeigen, wie schnell man mit dem Handy Screenshots machen kann und wie man damit eben auch Bilder und Informationen konservieren kann, dass es den Kindern auch bewusst ist, egal was ich schicke, auch wenn ich es lösche, das Internet vergisst nie und ich weiß nicht, wer was mit meinen Inhalten macht.
Das finde ich gut. Jetzt gehören Medien einfach zum Alltag dazu, das wissen wir ja. Ich glaube, es gibt keine Langzeitstudien bisher, aber ich glaube, es gibt so gewisse Tendenzen in der Forschung zur Smartphone-Nutzung. Was zeichnet sich denn da ab?
Genau, Ärzte und Wissenschaftler, die schlagen ja so ein bisschen in die Richtung Alarm, dass die Frustrationstoleranz sehr viel niedriger ist und auch was die Sprachentwicklung angeht. Inwieweit jetzt die Medien wirklich der Auslöser sind, das ist ja wirklich Gegenstand von der Langzeitforschung, die haben wir noch nicht. Es wird nicht mehr lange dauern. Wir haben ja bald den Punkt erreicht. Aber noch sind es eben eher diese Tendenzen. Und gerade was die Sprachentwicklung angeht, hatte ich mich auch mal mit einer Lokopädin unterhalten. Und die hatte das wunderschön erklärt, dass sie gesagt hat, es geht nicht darum, ob die Kinder die Medien nutzen oder nicht. Es geht da um diese Erfahrungsräume. Und die digitalen Medien, die nehmen aktuell etwa eine Zeit von 1/3 der Wachzeit ein. Und wenn man dann mal überlegt, was noch alles so im Alltag dann stattfindet, werden die Erfahrungsräume extrem eingeschränkt. Und ob das nun die Medien sind oder ob das jetzt eine andere Sache ist, spielt, glaube ich, am Ende gar keine Rolle. Es geht darum, dass die Erfahrungsräume eingeschränkt werden, die die Kinder brauchen, um gewisse Kompetenzen zu entwickeln. Und auf welche Erkenntnisse man ja definitiv zurückgreifen kann, sind ja zum Beispiel auch die Erkenntnisse aus der Fernsehforschung. Was machen denn die bewegten Bilder? Was macht das Fernsehen denn mit mir? Und da fand ich ganz interessant, dass diese schnelle Bildabfolge das Gehirn auf ein gewisses Tempo auch trainiert. Das heißt, ich werde dann mitunter von klein auf an dieses schnell, schnell, schnell gewöhnt. Und dann gibt es aber Dinge im Alltag, die gehen nicht schnell. Die brauchen so ihre Zeit. Und das kriegt das Hirn dann einfach nicht mehr so richtig integriert. Ich merke das Ganze ja bei mir an Sprachnachrichten. Ich kann ja wirklich stundenlang Sprachnachrichten schicken. Und von Freunden kommen dann eben auch stundenlange Sprachnachrichten zurück.
Wir haben das früher Telefonieren genannt.
Ja, wir nennen das jetzt immer Telefonieren für Mamas, ne, wo jeder so einen Zeitfaktor im Alltag hat, wo man dann einfach spricht und anhört, wenn man selber gerade die Zeit hat. Mhm. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man dieses Abhören auf schneller einstellt. Ja, und das habe ich eine Weile gemacht. Und irgendwann mal habe ich aber im Alltag gemerkt, wenn Menschen nicht auf den Punkt gekommen sind, dass mir diese Funktion da gefehlt hat. Dass ich am liebsten auch auf schnell gedrückt hätte. Und das geht nicht. Und ich habe mir dann wirklich bewusst wieder abgewöhnt, diese Nachrichten auf schnell anzuhören, weil ich gemerkt habe, dass es was mit mir macht. Oder man hat zum Beispiel auch mit Mäusen ein Experiment damals gemacht, indem man so diese Fernsehsituation nachgestellt hat, dieses Flimmern, diese Geräusche. Und dann hat man die Mäuse beobachtet und hat festgestellt, dass es auch was mit deren Verhalten macht, dass sie risikofreudiger sind, dass sie sich impulsiver verhalten, dass es auch auf die Gedächtnisleistung mit Auswirkungen hat. Also viele Punkte wurden damit angesprochen, die wir heute auch dem ADHS mit zuschreiben. Und wenn man das so ein bisschen mit im Blick behält, also es gibt, ich sage mal, aber es ist ja wieder die Frage, keiner muss jetzt sagen, oh mein Gott, Medien und ganz schlimm, lassen wir weg. Es ist eben immer die Frage der Dosis. Und die Sache ist, bei Mediennutzung wird ja immer nur über die Mediennutzung gesprochen. Aber die gibt es ja gar nicht. Was ist denn zum Beispiel, wenn das Kind am Handy etwas für eine Hausaufgabe recherchiert? Mhm. Ist es jetzt eigentlich Mediennutzung oder nicht? Mhm. Und ich unterteile immer gerne in aktive und passive Mediennutzung. Die aktive, ich nutze das Gerät als Werkzeug und die passive, ich nutze es jetzt uneingeschränkt. Wenn ich das als Werkzeug nutze, habe ich einen Anfang und habe ein automatisches Ende. Und wenn ich das nicht als Werkzeug nutze, im klassischen Sinne, sondern einfach zum Beispiel, um mich zu berieseln, dann gibt es dieses Ende einfach nicht. Und dass man dann vielleicht auch schaut, okay, wie kann man denn die Kinder auch so ein bisschen mit an die aktive Mediennutzung mit heranführen? Da gibt es auch schöne Apps, gerade so im Grundschulbereich Stop-Motion-Studio, dass man mal einen eigenen Trickfilm machen kann damit. Oder Scratch, dann auch für die Älteren, wo ich mir einfach auch mal ein eigenes Online-Spiel damit erstellen kann. Medienplanet gibt es, da kann man Podcasts erstellen, dann kann man Filme erstellen und schneiden. Also es gibt wirklich schöne Ideen. Es gibt auch im physikalischen Bereich Apps, wo man physikalische Experimente ganz toll machen kann, wo man rausfinden kann, wie lange dauert denn etwas, wenn ein Stift, den ich jetzt oben fallen lasse, bis der unten aufkommt und das auf spielerische Art und Weise. Also da gibt es auch ganz viele tolle Möglichkeiten, das Handy auch aktiv zu nutzen. Und das ist immer so mein Wunsch als Medienpädagogin, dass das auch immer mehr vermittelt wird. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, das dann nur auf die Eltern abzuwälzen. Wir haben ja alle einen vollen Arbeitstag. Und ich glaube, irgendwann mal geht das einfach nicht mehr, weil die Medien ja nicht der einzige Punkt sind, der in der Familie geklärt werden muss. Es geht ja auch um gesunde Ernährung und. Also ich glaube, man könnte morgens anfangen, recherchieren, was ist das Beste für mein Kind? Und man ist abends immer noch nicht fertig.
Ganz sicher,
ja. Und da ist auch immer so mein Wunsch, dass sowas auch mehr mit in Schulen und Bildungseinrichtungen einzieht. Jetzt seit viele Sozialpädagogen einstellt, dass dann irgendwann mal an jeder Einrichtung auch wenigstens eine Medienpädagogin oder ein Medienpädagoge ist, der das so ein bisschen mit in die Hand nimmt und die Kinder dann auch so ein bisschen in diese Richtung führt.
Ja, träumen dürfen wir ja noch. Ansonsten bleibt es erstmal bei uns Eltern. Du hast jetzt ganz viele tolle Apps und Seiten genannt. Ich habe schon gesagt, wir packen das alles in die Shownotes. Ich glaube, die werden dieses Mal wirklich, wirklich, wirklich voll. Also wenn ihr nochmal was nachlesen oder nachklicken wollt, schaut auch gern in den Blog. Da gibt es auch nochmal eine Übersicht. Ja, damit sind wir am Ende dieser sehr, sehr spannenden Folge, Steffi. Die kommt für mich persönlich leider ein bisschen zu spät. Leider. Also es gibt nicht viele Dinge, die in meinem persönlichen Elterndasein das Prädikat gewonnen haben, dass ich sie bedauere. Aber tatsächlich gehört die zu frühe Nutzung von Handys dazu. Also das würde ich rückblickend tatsächlich doch viel lieber nach hinten geschoben haben hätten. Also ihr wisst schon, was ich meine. Futur 5 oder so. Also insofern kann ich euch nur ermutigen, schaut genau hin. Steffi hat ganz, ganz viele tolle Tipps mitgebracht und wirklich auch Regeln vereinbaren und eben auch immer hinter das Verhalten gucken. Liebe Steffi, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich konnte ganz viel mitnehmen, auch wenn es meinen Kindern jetzt nicht mehr so viel nützt. Ihr habt ja noch ein bisschen jüngere Kinder. Ja, hoffe ich, dass für euch auch ganz viel Wissenswertes mit dabei war. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns, wenn ihr mögt, ja schon in der nächsten Woche wieder. Insofern bleibt gesund. Viel Spaß mit den gut genutzten Medien und der vielen freien Zeit in der Natur, die ja ganz, ganz wichtig ist, haben wir gehört. Wir hören uns. Bis dahin macht's gut und tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.